Also, liebe Martina, heute eine Frage, die wir uns noch nicht gestellt haben, aber die trotzdem wichtig ist. Was bedeutet die Abkürzung OTMA in Großbuchstaben? Diese Abkürzung findet man unter Briefen des frühen 20. Jahrhunderts. Also im Pub-Quiz, wenn du das weißt, bist du wieder voll dabei.
Diese vier Großbuchstaben OTMA stehen für Olga, Tatjana, Maria und Anastasia. Das waren die vier Töchter des letzten russischen Zaren und die haben ihre Briefe immer so unterschrieben, gemeinsam, in Abkürzung, weil sie so eng waren. Und gemeinsam wurden sie 1918 auch ermordet.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Geschichte, der Podcast, bei mir im Studio Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo.
Warum sprechen wir heute über die vier Töchter des letzten russischen Zaren, der mitsamt seiner Familie 1918 ja auf Lenins Befehl ermordet wurde? Haben wir eine eigene Folge dazu gemacht. Politisch haben ja die vier keine große Rolle gespielt bei der russischen Revolution.
Weil ihr Schicksal so berührt, weil das eine Geschichte von vier jungen Frauen ist, die in allem privilegiert waren, außer in der Freiheit über ihr eigenes Leben. Und genau das macht das Schicksal aus und das ist so berührend bis heute.
Wer sind nun die Töchter des letzten Zaren, nämlich Olga, Tatjana, Maria und Anastasia? Sie wurden am 17. Juli 1918 in Ekaterinenburg ermordet. So alt waren sie bei ihrer Ermordung. Olga 22, Tatjana 21, Maria 19 und Anastasia 17. Also viel vom Leben haben die noch nicht mitbekommen.
Nein, und das ist das Traurige in ihrer Geschichte. Diese Mädchen haben in ihrem goldenen Käfig so beengt gelebt, dass sie kaum etwas vom Leben mitbekommen haben. Und andererseits haben sie wieder so viel erlebt wie kaum andere Royals. Das heißt, sie waren einerseits in unmittelbarer Nähe zu unglaublicher Macht und haben dann einen so tiefen Sturz auch erlebt wie keine anderen Royals.
Ja, das Schicksal der Familie des letzten Zaren fasziniert. Und die Töchter sind ja bis heute auch recht bekannt. Warum eigentlich?
Weil Olga, Tatjana, Maria und Anastasia die Töchter des letzten russischen Zaren Nikolaus II. Und seiner Ehefrau Alexandra waren. Und weil sich gerade bei dieser Familie alles so verdichtet auf diesem Zarenthron. Da kommt alles nochmal geballt zusammen. Macht, Reichtum, Liebe, Tragödie bis zum finalen Knall dann. Und dann natürlich das von dir schon angesprochene tragische Ende, die Ermordung dieser vier Mädchen. Diese vier Schwestern, die im Leben nie getrennt waren, wurden in derselben Minute ermordet. Das allein hat schon was total Tragisches. Das heißt, sie treten auch gemeinsam von dieser Bühne ab. Und dann kommt noch dazu, dass diese vier Mädchen an einer Zeitenwende standen. Oder besser, sie haben diese Zeitenwende verkörpert. Sie haben das alte Russland verkörpert, die alte Welt, die sich damals schon selbst überlebt hatte und die hinweggefegt wurde. Und was das Ganze dann nochmal verstärkt, das finde ich persönlich so spannend, diese vier Zarentöchter sind in eine Medienrevolution hineingewachsen, hineingeboren. Neue Medien sind damals aufgekommen, der Film, die Fotografie wurde immer besser. Es gibt von diesen Mädchen hunderte Fotos, es gibt ganz viele Filme von ihnen. Die Familie des letzten Zaren, das waren ja alles auch begeisterte Hobbyfilmer. Das heißt, wir sehen Olga, Tatjana, Maria und Anastasia beim Segeln auf der Yacht. Wir sehen sie im Park spielen. Wir haben alle Bilder von ihnen, also wirklich von den Babyfotos bis zu den letzten Fotos kurz vor ihrem Tod. Und dadurch hat man schon den Eindruck, man würde sie kennen. Die sind so präsent in dieser royalen Geschichte.
Aber lass uns von vorne beginnen. Was müssen wir über ihre Eltern wissen? Was wissen wir über ihr Aufwachsen?
Der Vater wurde 1894 Zar. Kurz zuvor hat er seine große Liebe geheiratet, Alix von Hessen-Darmstadt. Das war eine deutsche Prinzessin, die britisch erzogen wurde, weil ihre Mutter eine Tochter von der legendären Queen Victoria war. Dieses Paar bestieg jetzt den Thron zu einem Zeitpunkt, als es in Russland schon gebrodelt hat, als Reformen längst überfällig waren. Politisch war es schon mal schwierig, weil der neue Zar jemand war, der sich so die großen Würfe nicht zugetraut hat, der sich nicht an die Reformen herangetraut hat. Der war zu gefangen in seiner höfischen Welt, um auch das große Ganze, das große Bild von Russland und seinen Problemen wirklich zu sehen. Es wird ja dann auch 10 Jahre nach seiner Thronbesteigung die erste Revolution von 1905 geben. Die kann er noch Ludwig niederschlagen lassen, ab dann sind seine Tage schon gezählt. Und dann gibt es da noch ein Verständnisproblem zwischen dem Zaren und dem Rest der Welt, würde ich sagen, dass vor allem durch die Mutter der Mädchen ausgelöst wird. Also die Zarin Alix ist eine schüchterne Frau, eine ängstliche Frau, eine bedürftige Frau, die ihren Mann liebt, aber die den Zarenhof, die Familie des Zaren und die russische Aristokratie komplett ablehnt. Das ist ihr alles zu viel. Sie kam von einem kleinen deutschen Hof, hatte in der englischen Verwandtschaft eher biedere Vorbilder mitgenommen und war jetzt an einem Hof, der opulent ist, wo es laut ist, wo man von seiner Großartigkeit überzeugt ist. Diese Zarin macht nun etwas, was aus ihrer Position heraus verständlich ist, aber fatal halt für die Herrschaft ihres Mannes. Sie zieht sich zurück. Sie überzeugt den Zaren, dass er sich mit seiner kleinen Familie zurückziehen muss. Sie absolviert nur die nötigsten höfischen Pflichten. Und die Zarin bastelt sich jetzt ein kleines, sehr bürgerliches Familienleben. Nur, und das ist die große historische Tragödie, am falschen Ort, nämlich am reichsten Hof der Welt, der thronangebend ist.
Heißt also, wir haben ein Zarenpaar an der Spitze, das sehr zurückgezogen lebt, denn die Zarin kommt am Hof nicht wirklich an. Und das in einer schwierigen Zeit, das schon erwähnt, 1905, erster großer Aufstand. Wie hat man dieses Nicht-Auftreten der Spitze des Zarenreichs denn am Hof und in der Zarenfamilie bewertet? Denn der Zar hatte ja eine recht große Familie.
Also die Zarenfamilie hat das total kritisch gesehen. Mit und seit der Zarin Alexandra ging wirklich ein Riss durch die Familie. Nikolaus II. Hatte 5 Geschwister, dazu noch zahlreiche Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen. Und jeder dieser Großfürst und Großfürstin hätte mehr Verständnis dafür gehabt, wie ein Zar und wie eine Zarin auftreten musste. Das heißt, dementsprechend kritisch haben sie Alix gesehen. Die hat das wiederum gespürt und hat sich jetzt wieder bestätigt gefühlt in ihrem Rückzug.
Wie hätte denn so ein Zar oder eine Zarin sein sollen in der perfekten Vorstellung des damaligen Hofs?
Also ein Zar musste immer stark sein in jeder Hinsicht. Ein Zar stand immer an der Spitze des reichsten Hofes. Der Zar musste sich wie ein absoluter Autokrat geben, aber eben nicht wie ein verständnisvoller Ehemann, der sich ein biederes Familienleben bastelte. Und ein Zar, den diese sehr, sehr selbstbewusste Hofgesellschaft respektierte, der musste durch Stürme reiten können, der musste Stärke zeigen, der musste manchmal auch seine Stärke aufzwingen. Er und die Zarin mussten gut repräsentieren. Und ich meine, schau dir nochmal die Fotos von den offiziellen Veranstaltungen dieser Zeit an, die es ja noch gibt. Da sieht man den Zaren, die Zarin, die Großfürsten, die schauen aus wie wandelnde Schatztruhen. Die sind über und über mit Diamanten besetzt in altrussischen Gewändern. Die sind wie Fürsten aus einem Märchen und in so einer Situation, an so einem Hof, da zieht man sich nicht zurück. Und was man auch dazu sagen muss, einen russischen Hof muss man managen können. Also eine Hofgesellschaft muss man führen können. Da muss man in dieser Gesellschaft der Bullis eigentlich der Oberbulli sein. Und das war weder Nikolaus II. Noch war das seine Frau Alix.
Jetzt stelle ich mir vor, 4 Töchter für einen Zaren, aber lange kein männlicher Erbe, keine leichte Situation für den Zaren und die Zarin und die Töchter. Aber eigentlich, in der russischen Geschichte gab es doch Zarinnen. Warum war das jetzt ein Problem, dass nur Töchter kamen?
Na, da ist jetzt wichtig zu sagen, also die Zeiten für die weibliche Thronfolge, die waren vorbei, wobei, ich meine, so hat es die eigentlich auch nie gegeben, nämlich die Zarinnen, auf die du wahrscheinlich ansprichst, Katharina II., die Große oder Zarin Elisabeth, das waren ja keine gewöhnlichen Frauen. Also die haben ja die Männer weggeputscht, die eigentlich hätten Zar sein sollen. Das waren Ausnahmegestalten, die haben sich die Macht einfach genommen, die waren härter als ihre männlichen Zeitgenossen. Nur diese Situation gab es ja jetzt nicht mehr. Im 19. Jahrhundert war die Thronfolge geregelt. Und es gab auch immer genug Buben.
Ja, eben bis zum letzten Zahn, denn 4 Mädchen hintereinander, das muss doch Auswirkungen gehabt haben.
Na und welche? Da gibt es eine interessante Geschichte, die Queen Victoria ihrer Tochter erzählt hat. Die Zarin hat 4 Mädchen bekommen. Beim ersten Mädchen hat sich der Zar noch sehr gefreut. Beim zweiten hat er sie getröstet, das nächste wird sicher ein Bub. Beim dritten hat er schon nicht mehr gratuliert und beim vierten Mädchen nach der Geburt ist er mal spazieren gegangen. Also das war natürlich ein Riesenthema, dass 4 Töchter kommen.
Aber 1904 kommt dann endlich der ersehnte Zarewitsch auf die Welt. Was bedeutet das für die 4 Mädchen?
Das hat bedeutet, dass die Mädchen jetzt bis an ihr Lebensende im Schatten des Bruders standen, und zwar in jeder Hinsicht bis zum gemeinsamen Tod.
Ja, von Alexei haben wir schon gesprochen in unserer Folge über die russische Revolution. Er kam ja mit Hämophilie zur Welt, der Krankheit der Könige. Kannst du noch einmal zusammenfassen, warum diese Erkrankung auch das Schicksal der Romanows beeinflusst hat?
Jemand, der an Hämophilie erkrankt ist, den bezeichnet man so umgangssprachlich als Bluter, also jemand, bei dem jede Wunde aufgrund einer angeborenen, mangelnden Blutgerinnung quasi keine Narben bilden kann. Das heißt, jede offene Wunde wird zum Problem. Und das große Thema war, das durfte niemand wissen. Das durfte in Russland niemand wissen, weil, wie wir vorher gesprochen haben, was erwartet man von einem Zar? Ein künftiger Zar muss ein kraftstrotzender Mann sein, das kann sicher kein Kranker sein. Und dazu kam noch, sie hatten einfach keinen Plan B, sie hatten keine weibliche Thronfolge, sie haben das auch nicht angedacht, sie haben nicht gewusst, was sie tun sollen. Und jetzt muss man sich vorstellen, was das für diese 4 Schwestern bedeutet, immer in einem Geheimnis zu leben, niemand darf erfahren, was ist, immer in Sorge um den Bruder, die Mutter aufgrund der Krankheit immer am Rand eines Zusammenbruchs. Also es ist schon sehr schwierig für die Mädchen gewesen.
Wer mehr darüber wissen will, ein gewisser Rasputin betritt jetzt den Hof, und da haben wir auch beide Folgen drüber gemacht, könnt ihr euch nachhören. hat auch nicht nur Gutes gebracht, ich sage es mal so. Wir haben jetzt über die familiäre Situation von Olga, Tatjana, Maria und Anastasia gesprochen. Aber wie hat das die Mädchen beeinflusst? Wie waren die so? Waren die arrogant? Weil als Töchter eines der mächtigsten und reichsten Menschen der Welt wäre das ja naheliegend.
Nein, ganz im Gegenteil, das müssen wirklich entzückende Mädchen gewesen sein. Die waren freundlich, zurückhaltend. Also das hat die Zarin wirklich gut gemacht. Sie hat extrem nette Mädchen großgezogen. Was im Nachhinein so berührend ist, diese Mädchen hatten so Lust am Leben. Die wollten einfach die Welt kennenlernen, die wollten das Leben kennenlernen. Und man weiß ja auch so in etwa, wie diese vier Mädchen waren. Die waren auch sehr unterschiedlich. Also da gab es Olga, die Älteste, die wurde immer als intelligent beschrieben, als sensibel, als nachdenklich. Die zweitgeborene Tatjana, die hatte den Ruf, diszipliniert zu sein, organisiert zu sein. Die galt immer als Anführerin der Schwester. Dann gab es Maria, die war besonders schön, sehr freundlich, offen. Und dann gab es Anastasia, die war so das Nesthäkchen, die war verspielt, humorvoll und frech.
Was weiß man über ihren Alltag? Wie sind sie aufgewachsen? Wie lebt man so als Zahntochter?
Also diese Zahntöchter sind nicht wie klassische Zahnkinder aufgewachsen, sondern eher wie Britinnen. Also die hatten einen englischen, sehr spartanischen Erziehungsstil durchlaufen. Also da ging es fast so wie in den Boarding Schools. Die schliefen zum Beispiel auf einfachen Feldbetten. Die Kleidung war schlicht und praktisch, natürlich immer auf kaiserlichem Niveau. Sie mussten ihre Zimmer teilweise selbst aufräumen. Die Mutter hat großen Wert auf Bescheidenheit und Disziplin gelegt. Und das klingt jetzt alles sehr, sehr charmant, aber wieder, es passt nicht zum russischen Hof. Und das fand die Hofgesellschaft und das fanden die Verwandten vor allem unglaublich seltsam, Zahnkinder so zu erziehen.
Wie war es mit der Bildung? Auch hier eher Englisch als Russisch?
Na, die war schon traditionell. Wichtig zu erwähnen ist, die Töchter wurden natürlich privat unterrichtet von Privatlehrern. Sie mussten außer Russisch andere Sprachen noch beherrschen, Englisch, Französisch, Deutsch. Sie lernten Geschichte, Literatur, Religion. Natürlich mussten sie ganz viel Wissen über das eigene Land erwerben. Und es wurde sehr viel Wert auf die moralische und religiöse Erziehung gelegt. Also grundsätzlich, diese vier Mädchen waren sehr, sehr gebildet.
Wie sah der Tagesablauf der Mädchen aus? Kann man den rekonstruieren?
Den kann man relativ gut rekonstruieren über die Tagebucheinträge der Mädchen. Die haben ja alle Tagebuch geführt. Dieser Tagesablauf war, ich meine jetzt nicht sehr aufregend, nachdem wir bis jetzt besprochen haben. Also bestand einfach nur aus frühem Aufstehen, gemeinsames Frühstück mit der Familie, Gebet. Religion hat ja eine große Rolle gespielt in der Familie. Dann gab es den Unterricht, Schreiben von Briefen, am Abend gemeinsame Abendessen, Vorlesen, Gespräche, manchmal Spiele und Musik. Grundsätzlich konnten die Mädchen all das machen, was man machen konnte, wenn man den Hof nicht verlassen kann. Das heißt, sie durften Tagebuch schreiben, lesen, fotografieren. Sie machten auch sehr viele Fotos, durften spazieren gehen und kleine Schlittenfahrten unternehmen. Aber wieder zur Erinnerung, das war ein ganz enger Radius, innerhalb dessen sich diese Mädchen bewegt haben.
Man kommt ihnen aber über diese erhaltenen Tagebücher näher. Es gibt ja da wirklich schöne Einträge daraus.
Ja, also man kommt der persönlichen Lebensführung sehr nahe. Allerdings haben die Mädchen immer sehr knapp und fast schon stichpunktartig ihr Leben beschrieben. Ich meine, das hat halt ihren Alltag auch ausgemacht. Was die Tagebücher selten erwähnen, sind Gefühle. Also es ist eher eine Beschreibung von nüchternen Abläufen. Aber das war auch wieder typisch für die Zeit, weil Tagebücher waren ja damals eher so für Selbstzeugnisse da. Man legt Rechenschaft ab. Aber man hat jetzt weniger über seine Gefühle geschrieben. Das ist heute ein bisschen anders. Ein typischer Eintrag wäre zum Beispiel gewesen, Unterricht gehabt, Punkt. Mit Mama gesprochen, Punkt. Genäht. Also so muss man sich diese Tagebücher, die Erhaltenen, vorstellen.
Die Zahnfamilie hat ja trotz allem Pomp das Leben einer Kleinfamilie gelebt. Total zurückgezogen und mit den engsten Vertrauen. War das jetzt gut oder schlecht für die Töchter?
Das war total schlecht für die Töchter, weil die Töchter nie andere Menschen kennengelernt haben. Das heißt, die haben sich in ihrem eigenen Habitat, das ihnen eigentlich zugestanden wäre, als Zahntöchter nicht gut zurechtgefunden. Und nochmal, diese Zahntöchter waren britisch, deutsch, bieder erzogen worden. Und die Mutter hat sie so bewusst von der Außenwelt auch abgeschirmt. Das war eine ganz, ganz eigenartige Situation.
Jetzt ist die Zahnfamilie, das ist ja vorher erwähnt, sehr groß. Der Zar hatte Geschwister, Onkel, Tanten und so weiter. Gab es da gar keinen Einfluss der Großfamilie?
Nein, vor allem die Mädchen hatten also nicht näheren Kontakt mit der großen Romanow-Familie. Die Mutter war ja am Hof isoliert. Die wollte sich auch immer zurückziehen. Die Töchter durften nicht einmal debütieren. Nur irgendwann hat dann die Großmutter durchgesetzt, dass zumindest die Älteste mal einen Ball besuchen darf. Also das waren schon sehr eigenartige Verhältnisse.
Ja, wir haben in den vorigen Folgen ja immer wieder besprochen, dass royale Töchter ja ein Heiratskapital waren. Wie war das bei den Vieren?
Also wenn wir uns vor Augen führen, dass die Mädchen zum Zeitpunkt der Ermordung im Jahr 1918 22, 21, 19 und 18 Jahre alt waren und 4 Jahre zuvor schon der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, muss man sagen, dieser Kelch ist an der Familie jetzt vorübergegangen.
Ja, aber warum eigentlich? Weil das Alter, gut, aus heutiger Sicht wirkt das alles sehr jung, aber damals war das ja nicht so unüblich, auch Kinder schon jünger zu verheiraten.
Also erstens hat sich die Zarin nicht sehr damit befasst, aus eigenen Gründen. Sie hatte Probleme loszulassen, aber weil sie das wirkliche Thema war, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewesen, überhaupt geeignete Heiratskandidaten zu finden.
Warum? Ich meine, das sind doch Zahntöchter.
Naja, zum einen, weil die Mutter die Töchter nie losgelassen hat. Die durften ja nicht mal mit ihren Cousins zusammentreffen. Das ist im Nachhinein schon mal schwierig. Aber die Mädchen hatten eine bedürftige Mutter. Diese gesunden und sehr lieben Mädchen waren die Stützen der Familie, ohne dass ihnen das bewusst war eigentlich. Und selbst wenn die Mutter irgendwann mal eingesehen hätte, dass man die Kinder für ein eigenes Leben gehen lassen muss, es war jetzt schon schwierig wegen der Stellung und der Konfession. Also grundsätzlich, eine Ehe sollte ja gleichwertig sein, das heißt mit einem tatsächlichen Erben oder Prinzen. Jetzt sollte das ein orthodoxer Christ sein, ungefähr im gleichen Alter. Davon gibt es nicht viele. Für die Älteste, für Olga, gab es zumindest Überlegungen. Man hat potenzielle Kandidaten genannt und da ist jetzt ein interessantes Phänomen wie seinerzeit bei Queen Elizabeth II., da hat ja auch mal die Familie gesucht, wer käme denn im Land in Frage. Rausgekommen sind zwei Heiratskandidaten. Und bei Olga war das Gleiche, da kamen nämlich nur in Frage ein serbischer Prinz, ein rumänischer Prinz und ein griechischer Prinz. Nur das waren alles keine alten Dynastien, die für eine Zahntochter so wichtig gewesen wäre. Eine Ehe innerhalb der Nebenlinie der Romanows wollte die Mutter nicht. Und das britische Königshaus wollte wieder nicht, dass allzu viele Großfürstinnen bei ihnen einheiraten. Außerdem hätten die Mädchen dann wieder zur anglikanischen Kirche übertreten müssen. Das wäre in Russland wieder nicht gut angekommen. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat jetzt mal grundsätzlich die Frage verschoben, wen die Mädchen heiraten sollten. Dann kam natürlich der Thronverlust des Vaters, die Ermordung der Familie. Also im Nachhinein gesprochen, das Thema wurde zuerst verdrängt, dann ausgeklammert, dann war Krieg und dann war die Tragödie eh schon da.
Und ein weiterer Grund kann ja auch noch die Bluterkrankheit, also die Hämophilie gewesen sein, weil Frauen, soweit ich weiß, tragen diese Krankheit, können sie aber dann an männliche Kinder weitergeben.
Genau, und diese Krankheit wollte definitiv keine Dynastie haben. Man wusste, was diese britischen Prinzessinnen nach Russland, nach Griechenland und Deutschland gebracht haben. Und zumindest diese Erfahrung, nämlich aus medizinischen Gründen abgelehnt zu werden, blieb den Zahntöchtern erspart.
Im Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Wie verändert diese Zäsur das Leben der Zahntöchter?
Das verändert es ziemlich, weil die Mutter, Olga und Tatjana, also die beiden älteren Schwestern, arbeiten dann als Krankenschwestern des russischen Roten Kreuzes bei der Versorgung von verwundeten Soldaten. Da wird jetzt die Mutter wahrscheinlich aufgrund ihres Glaubens sehr hands-on, das heißt Berührungsängste hatte diese Zarin nicht, die half auch wirklich mit in den Lazaretten. Die beiden jüngeren Schwestern haben zumindest hin und wieder mitgearbeitet. Und das wirklich Entzückende ist, bei dieser verwundeten Pflege beginnt nun etwas sehr Romantisches. Zumindest eine Zahntochter darf sowas wie die erste Liebe erfahren. Tatjana pflegt nämlich einen verwundeten jungen Offizier, zu dem sie eine schwärmerische Beziehung entwickelt hat, eine sehr romantische Liebe. Und so erlebt sie halt zum ersten Mal so kleine Aufmerksamkeiten des Mannes. Er schenkt ihr eine kleine Bulldogge, er wird zum Tee eingeladen und nimmt an. Was man natürlich sagen muss, ist, im Krieg wurde dann vieles nicht mehr so eng gesehen wie zuvor. Offiziere waren geachtet, weil sie natürlich für das Vaterland gekämpft haben. Das heißt, man tat sich jetzt leichter, jemanden einzuladen, weil so alles unter dem Zeichen fürs Vaterland stand. Aber jedenfalls, da hat sich ein bisschen was bewegt, zumindest bei einer Tochter.
Und wurde was aus dieser Liebe der Zahntochter?
Nein, gar nicht. Das war nur eine sehr kurze Episode im Leben von Tatjana. Die Revolution brach dann aus. Dann kam die Verbannung. Und schließlich die Ermordung. Tatjana wurde ja 1918 mit ihrer Familie ermordet. Der Offizier hat auf Seiten der weißen Truppen gekämpft und starb dann 1919 im Bürgerkrieg. Also diese Beziehung hatte nie eine echte Zukunft, aber sie gehört einfach zu diesen vielen kleinen tragischen Geschichten rund um den Untergang der Romanows.
Jetzt ist man im Nachhinein natürlich immer klüger, aber hat man jemals daran gedacht, die Töchter ins Ausland zu bringen?
Das war kein Thema für Zar Nikolaus und Zarin Alexandra. Die neue Regierung hätte sie wahrscheinlich auch nie ausreisen lassen. Die Familie selbst hätte sie nicht gehen lassen und jetzt ist auch fraglich, ob die Großfürstinnen die Kernfamilie wirklich verlassen hätten. Den kranken Bruder, die kranke Mutter, die war inzwischen selbst krank, den gedemütigten Vater, es ist auch fraglich, ob sie sich hätten trennen lassen.
Mit der Machtübernahme der Kommunisten wird es jetzt sehr hart für die Familie. Wissen wir etwas über das Leben dieser Teenager während der Gefangenschaft?
Also sicher ist nur, dass diese Töchter mehr Stütze sein mussten, als sie es ohnehin schon immer gewesen sind. Die Zarin war ja körperlich und seelisch, wie ich schon angesprochen habe, in einem ganz schlechten Zustand. Dann war natürlich die Sorge um den kranken ehemaligen Zarewitsch enorm. Also man muss sich noch vorstellen, mit einem schwerkranken Kind in Gefangenschaft unter schwierigen Bedingungen zu leben, das war schon schmerzhaft für die ganze Familie. Und dann kamen natürlich noch dazu diese täglichen Demütigungen, die der Vater erfahren hat. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für die Mädchen bedeutet hat, den Vater so zu sehen. Gesichert ist, und das finde ich wieder spannend, dass die Älteste, die kluge und besonnene Olga, immer mehr zur Vertrauten des Vaters aufgestiegen ist. Er hat sich zunehmend mit ihr beraten, nicht mit der Mutter. Man hat die Mutter immer mehr geschützt. Und es ist im Nachhinein sehr rührend zu sehen, dass Olga wahrscheinlich alles für eine Regentin gehabt hätte, nur eben nie eine Chance.
Eine der Zahntöchter hat ja sogar Gefühle für einen Bewacher entwickelt.
Ja, auch das ist total rührend, weil man sieht, wie das Leben und vor allem Teenager-Schwärmereien so richtig durchbrechen, und zwar unabhängig von den Gegebenheiten, auch in der Gefangenschaft. Maria war ja immer schon die gesprächigste der Zahntöchter gewesen, und auch in der Gefangenschaft ist es ihr nicht schwer gefallen, Kontakt zu Wachen aufzunehmen und so. Sie hat gern mit ihnen gesprochen, sie hat sie nach ihrem Leben ausgefragt, nach ihren Familien. Und es ist überliefert, dass Maria in einen ihrer Bewacher verliebt war, in einen jungen Mann, und er in sie. Und an ihrem Geburtstag hat er ihr einen Kuchen überbracht, sie auf die Wange geküsst, was die Zarin natürlich unglaublich empört hat. Und dieser Bewacher, der Maria geküsst hat, hat das später zu Protokoll gegeben und wurde dann nach dem Vorfall schnell aus dem Haus entfernt.
Nicht lange nach diesem Vorfall, im Juli 1918, wurden die vier Zahntöchter, der Zarewitsch, der Zar und die Zarin, ermordet. Sie hatten keine Ahnung von ihrem bevorstehenden Tod.
In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 wurde die gesamte Familie auf Befehl der Bolschewiki hingerichtet. Die Familie wurde in einen Keller geführt, angeblich für ein Foto, das man machen musste. Dort hat dann ein Exekutionskommando das Feuer eröffnet. Die Töchter starben nicht sofort. Sie hatten Schmuck und Edelsteine in ihre Kleidung eingenäht, wodurch die Kugeln abgeprallt waren. Und dadurch mussten die Soldaten sie mehrfach anschießen und schließlich mit Bajonetten töten. Und dieses Detail macht die Szene halt so besonders grausam und zeigt auch das Chaotische an dieser Exekution. Die Leichen wurden zunächst versteckt und erst Jahrzehnte später wieder entdeckt.
Die Identifizierung der sterblichen Überreste der Zarenfamilie, einschließlich der Töchter von Nikolaus II., war ein jahrzehntelanger Prozess, der erst im späten 20. Jahrhundert endgültig geklärt werden konnte.
Also entdeckt hat bereits in den 1970er Jahren ein sowjetischer Forscher dieses Massengrab, hat das natürlich aus politischen Gründen geheim gehalten, das tat nicht gut, mit sowas hausieren zu gehen. Aber erst 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion, wurde dieses Grab dann offiziell geöffnet. Man fand Skelette, allerdings noch nicht alle Familienmitglieder. Man fand zunächst den Zaren, die Zarin, drei Töchter sowie Bedienstete. Und in den 1990er Jahren erfolgte auch die systematische Identifizierung, eben durch den Vergleich von Knochenstruktur, Alter, Geschlecht und Körpergröße. Dazu kamen Zahnanalysen, und da war es sehr hilfreich, dass die Zahnarztunterlagen von Zar Nikolaus noch existiert hatten.
Den entscheidenden Durchbruch brachte aber dann die DNA-Analyse, und da braucht man ja immer eine Vergleichs-DNA, und die lieferte ein sehr prominenter Mann.
Man hat die erhaltene DNA mit der DNA von lebenden Verwandten aus europäischen Königshäusern verglichen, und besonders wichtig war der Prinz Philipp, der Ehemann von Elisabeth II., ein Verwandter der Zarin. Und nach diesem Test wurden dann die Überreste als mit hoher Sicherheit als die der Zarenfamilie identifiziert. Es fehlten aber zu diesem Zeitpunkt, also unmittelbar nach diesem DNA-Test, noch zwei Leichen, die von Sohn Alexei und von einer Tochter. Da war jetzt lange unklar, ob Maria oder Anastasia noch fehlte. Und 2007 entdeckte man dann ein zweites kleineres Grab in der Nähe des großen Grabes. Und dort befanden sich dann die verbrannten Knochenreste eines Burschen und eines Mädchens. 2008 kam dann der endgültige Beweis, dass alle Skelette der Familie aufgefunden worden waren. Und damit war klar, alle Mitglieder der Zarenfamilie wurden 1918 auch tatsächlich ermordet.
Das heißt, die Frau, die sich als Anastasia im Westen ausgegeben hat, war eine Betrügerin.
War eine Betrügerin, ja.
Die Identifizierung gilt übrigens als einer der bedeutendsten Fälle der forensischen DNA-Geschichte. Jetzt, wo man gewusst hat, wer in den Gräbern lag, wo wurden die Überreste der vier Großfürstinnen, ihres Bruders und ihrer Eltern beigesetzt?
Die sind in der Familiengruft der Romanows in der Peter- und Paul-Kathedrale in St. Petersburg beigesetzt.
Das heißt, da könnte man, wenn es politisch irgendwann einmal wieder geht, hinfahren und sich's anschauen.
Ja.
Gut. Wenn wir am Ende der Folge so zurückschauen, versteht man ein bisschen besser, warum das Schicksal dieser vier Mädchen so wichtig ist. Aber vielleicht fasse es trotzdem nochmal zusammen.
Also ich persönlich finde das Schicksal dieser Mädchen deshalb so berührend, weil da trotz alles Glanzes und des Reichtums so zutiefst tragische Leben zugrunde lagen. Zuerst einmal kam diese große innere Unfreiheit mit einer Mutter, die so bedürftig war, mit der Krankheit des Bruders. Dann standen diese vier Mädchen auch noch an dieser großen Zäsur der russischen Geschichte, ohne persönlich jetzt etwas zum Elend der Menschen beigetragen zu haben. Man darf nie vergessen, sie selbst waren ja nur junge Frauen, die nicht mal über ihr eigenes Leben bestimmen konnten. Und dann waren diese vier Mädchen in der Gefangenschaft auch noch erstaunlich tapfer, erstaunlich stark. Die wurden die Stützen der Familie. Und das ist halt eine unendlich traurige und tragische Geschichte. Und genau deshalb interessiert sie die Menschen bis heute, die Geschichte dieser vier Zahntöchter.
Man darf nicht vergessen, die Ermordung war derartig brutal und umstritten, dass selbst Lenin sie nie zugegeben hat zu Lebzeiten, sondern die Schuld an kleine lokale Funktionäre, die im Übereifer gehandelt haben sollen, geschoben hat. Wie wir es in Aufzeichnungen Trotzkis ja wissen, war das alles eine Lüge, das ist alles von oben befohlen worden.
Ja, und das sagt schon relativ viel
aus. Das sagt schon relativ viel aus,
ja. Sich nicht damit schmücken will.
So ist es. Dann sage ich vielen Dank für den Besuch, liebe Martina. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Krone Geschichte, der Podcast.